Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Moritz Küpper. Herzlich willkommen zu Kontrovers, zu unserer Sendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ihre Meinung gefragt ist und der es heute um eine, ja, alte und wohl auch neue Debatte gehen soll. Mein Bauch gehört mir. Mit dieser durchaus provozierenden Parole war die Frauenbewegung Anfang der 70er Jahre in der Bundesrepublik angetreten, um die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu erreichen. Frauen sollten das Recht haben, sich ohne Strafandrohung gegen ein Kind entscheiden zu dürfen. Das waren durchaus hitzige Debatten, an dessen Ende ein Kompromiss, ein gesellschaftlicher Kompromiss stand. Rechtswidrig, aber straffrei. So lässt sich das Ganze wohl zusammenfassen. Soweit die Reform aus den 70er Jahren in der Bundesrepublik. Einen letzten Höhepunkt erlebte die Abtreibungsdebatte dann nach der Wiedervereinigung, denn in der einstigen DDR hatte seit 1972 die Fristenlösung gegolten und nun war es notwendig geworden, aus den Modellen in Ost und West ein gesamtdeutsches zu entwickeln. Das Ergebnis nach der heute gültigen Regelung ist ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, er bleibt aber straffrei, wenn er innerhalb der ersten 3 Monate und nach einer Konfliktberatung durchgeführt wird. Nicht rechtswidrig ist eine Abtreibung ausdrücklich, wenn eine medizinische oder kriminologische Indikation, wie es heißt, vorliegt. Nun kommt das Thema aber wieder auf. In Frankreich, in anderen Ländern, selbst in Polen gibt es teilweise starke Liberalisierungstendenzen. Hierzulande gibt es, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, nun eine Expertenkommission, genauer die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die vor gut einer Stunde in einer Pressekonferenz in Berlin ihre Vorschläge zu einer Reform des Abtreibungsrechts vorgelegt hat. Ein Punkt, der schon bekannt ist, das Recht zum Abbruch soll wenigstens in der Frühphase der Schwangerschaft nicht mehr rechtswidrig sein, stigmatisiert werden. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin, aber die Warnungen vor einer neuen Debatte, vor einer erneuten Reform, die sind auch schon in der Welt. Beispielsweise von Friedrich Merz, dem CDU-Fraktions- und Parteichef, der hat der Bundesregierung vor einer Liberalisierung des rechtlichen Rahmens von Schwangerschaftsabbrüchen gewarnt. Zitat: Obwohl sie eine kleine Hoffnung ist, aber ich habe die Hoffnung, dass der Bundeskanzler die Kraft besitzt, die Koalition davon abzubringen, einen weiteren gesellschaftlichen Großkonflikt in dieses Land hineinzutragen. Soweit Friedrich Merz. Wir wollen darüber nun diskutieren. Neue Abtreibungsdebatte. Gehört Paragraph 218 auf den Prüfstand? Das ist unsere Frage für die nächsten gut anderthalb Stunden. Darüber wollen wir sprechen. Beteiligen Sie sich gerne, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Sie können uns eine E-Mail schicken. kontrovers@deutschlandfunk.de oder auch eine WhatsApp-Nachricht. 0173 56 90322. Und einiges ist auch schon bei uns angekommen, auf unserem Anrufbeantworter gelandet. Hören wir mal rein.
Hier ist Frau Otte, guten Morgen. Ich wohne in Nürnberg und ich bin schon lange der Meinung, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, erwünscht zu sein. Und außerdem bin ich der Meinung, dass jede Mutter ein nicht gewolltes Kind auch ablehnen darf, indem sie das abtreiben lässt. Denn die nächsten 18 Jahre muss sie für das Kind da sein.
Ursula Schulz aus Jugendheim. Ich bin der Meinung, wenn eine Frau ihr eigenes Kind umbringt, ist es eine kaltblütige Mörderin. Ich war damals, als mein Kleiner auf die Welt kam, die glücklichste Mutter von der Welt. Und Ärzte, die sowas machen, sind schlichtweg verrohte Menschen.
Guten Morgen, Wetzel hier aus Nagold. Dankbarer Vater von 4 Kindern. Ich frage mich in dieser ganzen Debatte um Abtreibung, warum wir uns nicht einfach auf den Grundsatz, den unverrückbaren Grundsatz einigen können, dass kein Mensch das Recht hat, das Leben eines anderen Menschen zu beenden. Das würde natürlich viel Unterstützung fordern, viele Hilfsangebote. Aber warum versuchen wir nicht, das ganze Thema positiv in die Richtung anzugehen?
Tina Koch, ich rufe aus Magdeburg an. Ich verstehe das ganze Theater nicht mehr, was da Politiker machen, weil zu DDR-Zeiten war das überhaupt kein Problem. Da war das Gespräch zwischen der Frau und der Gynäkologin oder dem Gynäkologen, das war da entscheidend dafür und dann war fertig und dann war aus und nicht so eine lange Diskussion.
Gabi Meier, guten Tag, Journalistin aus Bremen. Ich habe in den letzten Jahren öfter zum Thema Schwangerschaftsabbruch berichtet. Ich kann also überhaupt nicht bestätigen, dass es im Moment mit der gesetzlichen Regelung, die vor 30 Jahren eingeführt worden ist, eine befriedete Situation gibt. Die Schwangerschaftsregelung sorgt dafür, dass es nach wie vor ein Straftatbestand ist, der pro Jahr rund 100.000 Frauen mit dem Strafgesetzbuch in Kontakt bringt. Ist einfach dringend geboten, also den Schwangerschaftsabbruch aus dem Straftatbestand rauszunehmen und in einem anderen Gesetz zu regeln, so wie das in vielen anderen Ländern auch passiert ist.
Also keine befriedete Situation, stellt diese Hörerin aus Bremen fest. Soweit erste Reaktionen, die wir gleich diskutieren wollen. Und zwar mit Ihnen, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch mit unseren Gästen. In alphabetischer Reihenfolge sind das Leni Breimeyer. Sie sitzt für die SPD im Bundestag, dort auch im Fraktionsvorstand ihrer Fraktion. Sie ist frauenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Ulrike Busch ist dabei. Sie ist Professorin für Familienplanung an der Hochschule Meseberg, mittlerweile emeritiert. Sie verfolgt das Thema seit Jahrzehnten und ist auch Buchautorin. Hallo, Frau Busch.
Ja, herzlichen guten Morgen auch meinerseits. Merseburg in Ostdeutschland zwischen
genau,
Halle und Leipzig.
Ist eine Facette, die klang gerade auch schon an, die werden wir auch aufnehmen in diese Diskussion. Okay. Und Elisabeth Winkelmeier-Becker ist dabei. Sie sitzt für die CDU schon länger im Bundestag. Sie ist die Vorsitzende im Rechtsausschuss des Parlaments. Guten Morgen auch Ihnen.
Ja, ich grüße Sie aus dem Rheinland.
Bevor wir aber einsteigen, eben noch, es war klang in den Nachrichten an, ich habe es auch schon gesagt, der Blick nach Berlin, wo ja gerade die genannte Kommission ihre Pläne vorgestellt hat, unter den Augen meiner Kollegin, unserer rechtspolitischen Korrespondentin Gudula Geuter, die uns nun zugeschaltet ist. Was schlägt die Kommission vor?
Das ist, muss man erst mal dazu sagen, nach der Diskussion, die es bisher schon gegeben hat, ein sehr umfangreicher, differenzierter Bericht, was bisher kursierte, also auch das, was bisher kursierte, war nur die Kurzfassung. Es ist ja schon bekannt, was 9 Professorinnen grundsätzlich zur Strafbarkeit und Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs empfehlen. Sie unterscheiden da 3 Phasen, was Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin für öffentliches Recht in Potsdam, so zusammengefasst hat.
Das heißt erstens, in der Frühphase der Schwangerschaft, das heißt in den ersten Wochen nach der Nidation, sollte der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch anders als bislang rechtmäßig und damit auch straffrei stellen. Wobei die Straffreiheit haben wir jetzt schon in der Frühphase. Zweitens, in der mittleren Schwangerschaftsphase, also zwischen dem Ende der frühen Schwangerschaftswochen und der Lebensfähigkeit des Fetus außerhalb des Mutterleibs, ist es Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, bis zu welchem Zeitpunkt er einen Abbruch erlaubt. Und drittens, in der späten Schwangerschaftsphase, ab circa 22. Schwangerschaftswoche, ist der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich rechtswidrig. Soweit der Gesetzgeber Schwangerschaftsabbrüche untersagt, darf er das Verbot strafrechtlich absichern. Muss es aber nicht.
Dabei ist noch wichtig, so wie im Prinzip auch bisher sagen die Expertinnen, wenn es eine medizinische Indikation gibt, das heißt also, wenn das Leben oder schwerwiegend die Gesundheit der Mutter bedroht sind, dann muss das rechtmäßig sein, dass sie damit ihr Leben, ihre Gesundheit schützt mit einer Abtreibung. Aber es geht in diesen Empfehlungen um sehr viel mehr. Zum Beispiel sehen die Expertinnen die Beratung als ganz zentral an, wobei dann die Frage ist, wie sie am besten umgesetzt werden kann, ob mit Verpflichtung oder ohne. Oder auch wichtig ist Ihnen, dass in der Spätphase der Abtreibung das Strafrecht da präzisiert wird, weil zum Teil einfach bisher es die Gefahr gibt, dass der Rechtsbereich nicht klar definiert ist.
Wird diese Reformvorschläge, werden die auch begründet?
Die werden sehr ausführlich begründet und die rechtliche Begründung ist eigentlich einfach. Wir haben ja eine Abwägung zwischen dem Lebensrecht des Fötus oder des Embryos und den Rechten der Mutter. Und die Expertinnen sagen, je mehr der Embryo oder der Fötus eigenständig lebensfähig ist, desto mehr Gewicht bekommt sein Lebensrecht. Das ist die rechtliche Begründung. Liane Wörner, Strafrechtsprofessorin in Konstanz, hat noch diese Begründung hinzugefügt.
Die Situation ist heute eine ganz andere, als sie damals vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren galt es, einen Kompromiss zu finden zwischen einer ehemaligen Regelung im Osten mit einer Fristenregelung und einer Regelung im Westen mit einer Indikationsregelung und der Hälfte des Landes, die zu einer Indikationsregelung nicht zurück wollte. Da haben wir heute eine ganz andere Situation und wir diskutieren die auch ganz anders, dass es reproduktive Rechte für Frauen gibt Und wir wissen, dass der problematische Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und ein grundsätzlich rechtswidriger, wenn auch in ein legales Verfahren überführter Zugang, ist ein problematischer. Ein problematischer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen schränkt die Rechte von reproduktiven Rechte von Frauen ein, und zwar nur von Frauen, nicht von Männern, und führt zu Abhängigkeiten in der Tat und damit auch zu Diskriminierung.
Soweit also ein Teil der Begründung.
Und ganz kurz zum Abschluss noch, gibt es eine Art möglichen Fahrplan, politischen Fahrplan, wie das Ganze jetzt weitergeht?
Nein, den gibt es nicht. Claudia Wiesemann, Universitätsmedizin Göttingen aus der anderen Arbeitsgruppe, die sich mit anderen Reproduktionsfragen beschäftigt hat, hat die Hoffnung geäußert, dass noch in dieser Legislaturperiode das umgesetzt werden könnte. Aber das wäre sehr, sehr anspruchsvoll, denn wir haben es jetzt gehört, der Gesetzgeber hätte viel zu entscheiden mit dem Anspruch, die Gesellschaft nach einer gesellschaftlichen breiten Diskussion mitzunehmen. Das ist schwer in den anderthalb Jahren zu machen, die wir noch haben.
Gudula Geuter, vielen Dank für diesen ersten, ja, schnellen Eindruck, eine Art Grundlage. Es braucht sicherlich noch Zeit, um diese Vorschläge zu studieren, auch dann zu debattieren. Dennoch schauen wir mal eben schnell drauf. Frau Winkelmeier-Becker von der CDU, Sie lehnen das eigentlich ab, richtig?
Ja, das stimmt. Wir würden gerne an der geltenden Regelung festhalten. Die ist ja auch schon ein Kompromiss und mit Verständnis für beide Seiten ausgestaltet, sowohl für das Selbstbestimmungsrecht der Frau als eben auch für das Lebensrecht des Kindes. Sie ist vor allem auch in der praktischen Anwendung, denke ich, liberaler als viele denken. Aber sie bietet eben doch noch ein gewisses Maß an Schutz durch die Verpflichtung zur Beratung, durch eine ermutigende Beratung und setzt damit das geforderte Schutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts um. Ich sehe das sehr skeptisch, wenn man hier von diesem Status aus noch weiter das Schutzkonzept sozusagen abbaut.
Mhm. Frau Breymeier, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Es ist ja im Grunde genommen Sache der Bundesregierung oder eine Idee, daran zu gehen. Was halten Sie nun von diesen Vorschlägen, die jetzt vorliegen?
Ich bin froh, dass die Kommission jetzt ein ganzes Jahr so intensiv gearbeitet hat und die Vorschläge vorgelegt hat. Ich habe einen ersten Blick drauf werfen können in der Kurzfassung. Die Langfassung muss ich mir noch zu Gemüte führen. Aber unterm Strich muss ich schon sagen, dass ich denke, wir brauchen Änderungen in Deutschland, weil der Kompromiss, der vor 30 Jahren geschlossen wurde, heute gar nicht mehr trägt. Ich bin jetzt zugeschaltet aus dem Osten Baden-Württembergs, und Frauen in Baden-Württemberg und in Bayern, die finden überhaupt keine Ärztinnen und Ärzte mehr, die Abtreibungen vornehmen. Und die Debatten der letzten Jahre, also zum Beispiel auch die Streichung des Paragraph 219a oder diese Gehstreikbelästigungen, das führt ja alles nicht dazu, dass Ärztinnen und Ärzte sagen, ja, das nehme ich in mein Portfolio auf. Und insofern haben wir, glaube ich, da belügen wir uns auch ein bisschen. Ich habe mich im letzten Jahr innerhalb der SPD mit einer Begleitgruppe auch intensiv mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche befasst. Und wir haben auch mit Ärztinnen aus dem Ausland gesprochen. Und zum Beispiel die niederländischen Ärztinnen, die sagen uns, Spätabtreibungen in den Niederlanden nehmen sie vor allem an deutschen Frauen vor, weil niederländische Frauen haben nicht diese Beratungspflicht und die Wartezeit. Und dann findet man da auch gleich eine Ärztin oder einen Arzt. Das ist bei uns nicht gegeben. Insofern haben wir immer noch an den Grenzen da Schwangerschaftsabbruchswanderungen. Und ich finde, das sollten wir uns schon ein bisschen ehrlich machen.
Sagt Leni Breymeier von der SPD. Frau Busch, als Professorin, als Expertin beschäftigen Sie sich schon lange mit dem Thema. Frau Breymeier und auch Frau Winkelmeier-Becker haben es gesagt, es liegt jetzt eine Kurzfassung vor. Wir müssen das Ganze natürlich noch studieren, aber jenseits dieser Reformvorschläge der Kommission, wie ist Ihr Eindruck aus der Praxis? Braucht es eine Reform?
Ich denke, dass diese Reform überfällig ist. Es gibt dazu zahlreiche Punkte, die herangezogen werden können. Das ist zum einen, dass sich die Folgen dieses Kompromisses Anfang der 90er Jahre zunehmend gezeigt haben in den verschiedensten Versorgungsbereichen, in der Widerspiegelung im Erleben der Frauen, in der Widerspiegelung, die die Situation findet, im Erleben und im Handeln der Ärzte, in der Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit der zielorientierten Pflichtberatung. Man könnte durchaus noch vieles anfügen, bis hin zur öffentlichen Meinung, die sich gewandelt hat. Und selbst wenn man den Blick aufmacht, in den internationalen Raum hinein, sowohl faktische Ausgestaltungen von Recht betreffend in der Gesetzgebung als auch entsprechende Standards, Empfehlungen, die die WHO oder die EU ausdrücken, sprechen sozusagen diese Sprache, die letztendlich sich umsetzt in wachsenden Liberalisierungstendenzen in der Handhabung in dieser Frage. Und Deutschland ist gut beraten, sich so nicht außerhalb dieser Prozesse zu stellen.
Mhm. Ein erster Eindruck von Ulrike Busch, einst Professorin für Familienplanung an der Hochschule Merseburg. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Geißler aus Eisenach. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Was ist Ihr Standpunkt, einfach, vielleicht auch Ihre Frage?
Ja, Frage ist A, warum haben wir nicht schon längst ein viel liberaleres System hier? Und Standpunkt ganz einfach, ich frage mich, wie kann es sein, dass wir in einem zivilisierten, westlichen, mitteleuropäischem Land, das nicht von irgendwelchen Mullers regiert wird, überhaupt uns anmaßen, einer Frau zu befehlen, wie sie mit ihrem Körper umzugehen hat. Ich finde, es geht auch keinen Menschen etwas an, aus welchem Grund eine Frau abtreibt. Selbst wenn die sagt, ich habe keine Lust, mir die Figur zu ruinieren, dann ist das zu akzeptieren. Das kann man Mist finden, das kann man schlecht finden, das darf man alles. Aber trotzdem hat man sich nicht einzumischen. So, ganz einfach.
Dankeschön, Herr Geißler aus Eisenach. Frau Winkelmeier-Becker, geht es wirklich keinen Menschen etwas an, was eine Frau in ihrer Situation dann macht, aus welchen Motiven auch immer?
Also zunächst mal haben wir hier eben eine weitere Person, einen kleinen Grundrechtsträger, das ungeborene Kind. Und das hat eben auch Rechte, es hat Menschenwürde und Lebensrecht. Und deshalb gibt es hier die Notwendigkeit einer Abwägung. Die ist aber, ich würde mal sagen, doch sehr lebensnah auch gestaltet vom Bundesverfassungsgericht, das dann gesagt hat, wir können das Kind am besten mit der Mutter, eigentlich nur mit der Mutter, auch schützen. Und deshalb ist es ein richtiger Ansatz, gerade in der Frühphase der Schwangerschaft, den Weg der Beratung zu gehen und dann nicht mit dem Strafrecht zu kommen. Und diese Beratung und die Gesamtsituation in diesen ersten 12 Wochen nach der Zeugung spiegeln eigentlich das, was Herr Geißler hier so vehement auch eingefordert hat. Also, da gibt es jetzt in der Praxis gar keinen großen Gegensatz, sondern es wird ja nach der Beratung die selbstverantwortliche und die eigene Entscheidung der Frau auch akzeptiert, ohne dass es eine strafrechtliche Sanktionsdrohung gäbe. Also von daher sind wir mit der geltenden Regelung da schon nah dran. Was aber eben doch erforderlich ist, ist, dass man eben zu der Beratung geht. Das ist eine kleine Zumutung für diejenigen, die vorher schon genau wissen, was sie hinterher auch wissen wollen. Aber das kommt vor allem den vielen Frauen zugute, für die diese Beratung eben auch wichtig ist und für die das einen Unterschied macht, sich doch auch tatsächlich frei verantwortlich entscheiden zu können und dann eben auch möglicherweise für das Kind entscheiden zu können.
Soweit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Herr Geißler, Sie hat ja damit im Grunde genommen die Idee, den Kern dieses Kompromisses noch einmal beschrieben. Können Sie damit gar nichts anfangen?
Gar nichts, nein, das nicht. Wenn die Beratung freiwillig wäre und dann eben auch entsprechend kostenlos und dann eben auch sehr schnell verfügbar wäre und auch sehr ortsnah, also ohne größere Hindernisse, dann wäre das kein Problem. Aber wenn jetzt jemand sagt, nö, ich brauche keine Beratung, weil ich bin mir mit meiner Entscheidung sicher, dann finde ich eine Verpflichtung, dahin zu gehen. Das entspricht nicht dem, was ich unter dem deutschen Grundgesetz sehe. Das ist eine Bevormundung und die gehört da nicht hin. Und wir brauchen auch zum Beispiel in bayerischen Teilen sehr, sehr viel mehr Ärzte, die bereit sind, die Eingriffe zu tun.
Mhm. Danke Ihnen für Ihren Anruf aus Eisenach, Herr Geißler. Ja, Frau Busch, ist das, was Herr Geißler sagt, ist das in der Praxis eben auch ein, ja, ich nenne es jetzt mal Fakt, es ist eben nicht schnell verfügbar, es ist eben nicht ortsnah. Es ist dieses praktische Gedanke dahinter, der wird in der Praxis selber ein Stück weit ausgehöhlt?
Naja, sagen wir mal so, Es wurde ja in Deutschland zumindest die Pflichtberatung betreffend ein flächendeckendes Beratungsnetz geschaffen. Und es ist durchaus möglich, innerhalb relativ kurzer Zeit einen Termin für eine solche Beratung zu erhalten. Allerdings ist sozusagen die Dauer dieser Prozesse akkumuliert sich ja durch viele andere, die hinzukommen, die von der Frau zu bewältigen sind und die gegebenenfalls als Barrieren gewertet werden können. Das fängt an bei den Informationsmöglichkeiten und deren Zugänglichkeit für die Frauen. Das schreibt sich fort über die entsprechende Haltung ihrer Ärzte und Ärztinnen gegebenenfalls zu diesem Thema und die Verfügbarkeit damit von sicheren Versorgungsangeboten, über die Frage der Kostenübernahme für den Schwangerschaftsabbruch und notwendiger Antragstellungen in diesem Kontext. Also es kommen verschiedene Faktoren zusammen, die diesen Prozess verlängern und dann durchaus auch zu Verzögerungen führen können. Aber ich denke, diese zeitliche Dimension ist sozusagen eine wichtige, aber den Kern hat Herr Geißler ja gut beschrieben mit dem Thema der Bevormundung. Und was mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, auch vielleicht im Unterschied zu Frau Winkelmeier-Becker, diese Beratungspflicht heißt zwar Schwangerschaftskonfliktberatung, sie ist aber nicht originär im Hintergrund geschaffen, um einen individuellen Konflikt von Frauen zu bearbeiten und zu lösen, sondern um eine abstrakt rechtlich formulierte Güterabwehr.
Ich muss Sie an dieser Stelle leider unterbrechen, denn die Nachrichten drängen. Wir sprechen aber gleich danach weiter hier in Kontrovers. Neue Abtreibungsdebatte, gehört Paragraph 218 auf den Prüfstand. Unser Thema. Bis gleich. Willkommen zurück zu Kontrovers, in der wir heute sprechen über die neue Abtreibungsdebatte. Gehört Paragraph 218 auf den Prüfstand? In der Leitung haben wir dafür einen weiteren Hörer. Herr Weigel aus Eibenstock, guten Tag.
Guten Tag.
Was ist Ihr Punkt?
Mein Punkt ist festzustellen, dass wir in Deutschland übergreifend und grundrechtlich bewährt das Lebensrecht haben. Also das Recht auf menschliches Leben. Und ich halte es für ein schlechtes Argument, die Lebensfähigkeit des noch nicht geborenen Kindes auf 22 Wochen anzusetzen, wobei ja in 22 oder mit 22 Wochen das Kind ohne technische Mittel auch nicht lebensfähig ist. Das widerspricht auch dem Lebensrecht mancher Intensivpatienten. Mhm. Wie ist es damit dann bestellt, wenn wir Lebensrecht so definieren? Wir sollten eindeutig die Frage beantworten, wann beginnt menschliches Leben, und dann diese Diskussion neu aufrollen.
Dann nehmen wir Ihre Frage. Vielen Dank dafür. Frau Breimeier, wann beginnt für Sie menschliches Leben?
Ich glaube, wir haben die Debatte zu führen, ob das Kind, das außerhalb des Mutterleibes nicht lebensfähig ist, Teil der Mutter ist oder ein eigenständiger Mensch. Es wird sicherlich Teil der Debatte sein, die wir zu führen haben. Ich glaube, diese 22. Woche, von der gesprochen wird, das ist einfach die Frage, dass man davon ausgeht, dass es heute so ist, dass die Frühgeborenen ab der 24. Woche schon gute Chancen haben zu überleben. Ich kenne da auch Kinder, die es geschafft haben, und dass man dann noch so eine Art Sicherheitsabstand reinnimmt. Weil was ist diese 22. Woche? Ist es die ab dem letzten Eisprung? Ist es die ab der letzten Regel? Ist es das ab Befruchtung? Also da sind wir dann auch schnell bei der 24. Woche. Also kurze Antwort, für mich beginnt das Leben, wenn es außerhalb des Mutterkörpers lebensfähig ist.
Mhm. Herr Weigel, können Sie mit dieser Antwort etwas anfangen? Überzeugt Sie das?
Ich kann natürlich etwas damit anfangen, halte sie aber für nicht endgültig, weil menschliches Leben beginnt schon viel früher, wenn man die Qualifikation des Lebens genau betrachtet. Es existiert ein Nervensystem, ein Blutkreislauf. Und wie gesagt, was ist mit Menschen, die auch ohne technische Mittel nicht leben können? Sprechen wir denen dann auch gleichzeitig das Lebensrecht ab?
Das ist ein guter Punkt, eine weitere Diskussion, die wir sicherlich auch schon an dieser Stelle hier geführt haben und auch weiter führen werden. Vielen Dank jedenfalls für den Moment. Ich denke, Ihr Punkt ist klar geworden und es ist übrigens ja auch etwas, was das Bundesverfassungsgericht damals 1993 in diesem Kompromiss mitgeurteilt hat, mit reingeschrieben hat. Da gibt es diesen Satz, die Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu, nicht erst dem menschlichen Leben nach der Geburt oder bei ausgebildeter Personalität. Frau Winkelmeier-Becker, Sie sind jetzt Rechtspolitikerin, beobachten daher oder kriegen natürlich auch mit, wie das Bundesverfassungsgericht sich damals positioniert hat und stehen dann vielleicht künftig zusammen mit anderen vor der Herausforderung, daran etwas zu ändern. Dieser Satz, den ich gerade zitiert habe, des Bundesverfassungsgerichts, ist der... Ja, wie soll ich das sagen? Kommt man bei einer Reform hinter diesen Satz zurück?
Ich halte das für sehr schwierig. Und in der Tat ist die Frage des Schutzes des Ungeborenen die zentrale Frage in der ganzen Debatte. Mhm. Und die Frage der medizinischen Kunst ist da sicherlich nicht das richtige Kriterium. Das finde ich auch überhaupt nicht plausibel, muss ich dem Hörer wirklich recht geben an der Stelle. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es für die gesamte Dauer der Schwangerschaft ein Recht des Ungeborenen gibt, auch gegenüber der Mutter. Und ich sehe nicht, aus welchen Gründen das Bundesverfassungsgericht Stand heute zu einer anderen Einschätzung kommen sollte. Denn es gibt keine medizinischen Erkenntnisse, die heute anders als vor 30 Jahren sagen würden, ach nee, da ist das Kind jetzt doch noch nicht so weit, die Entwicklung ist doch noch nicht so individuell und so bruchlos, sondern es gibt hier irgendwo eine Zäsur. All das sagt die Medizin ja nicht, sondern im Gegenteil, es geht immer in die andere Richtung, dass man immer mehr erkennt, was schon alles angelegt ist, wirklich von Anfang an. Und von daher allein, dass sich eine gesellschaftliche Änderung gegeben haben soll, mache ich mal ein Fragezeichen dran, ist für die Frage des Lebensrechts des Kindes nicht die entscheidende. Und von daher sehe ich da sehr gute Chancen, dass das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle auch an seiner Meinung festhält.
Vielen Dank, Elisabeth Winkelmeier-Becker war das. Frau Breimeyer, wenn wir direkt bei diesem Punkt einmal bleiben, die Sicht der SPD jetzt mal auf diesen juristischen Komplex. Wie schwierig würde das, jenseits aller Diskussionen, die wir ja hier auch gerade führen, gesellschaftlicher Natur, das Ganze juristisch im Grunde genommen zu fassen, auch im Zusammenspiel der Institutionen, weil das Bundesverfassungsgericht spielt dabei ja schon, siehe der Vergangenheit, eine große Rolle.
Also das Bundesverfassungsgericht hat vor 30 Jahren entschieden. Das Bundesverfassungsgericht des Jahres 2024, 25, 26 ist auch von den Personen her anders zusammengesetzt als das Bundesverfassungsgericht vor 30 Jahren. Man kann davon ausgehen, dass die auch in der Jetztzeit angekommen sind. Aber ich unterstelle, das sagen mir auch alle Juristinnen und Juristen, der Schutz des ungeborenen Lebens, das ist ein hohes Gut und das bleibt da. Und es ist auch nicht so, dass alle Leute, die hier diskutieren, unbedingt wollen, dass Frauen ihre Kinder abtreiben. Also das will ja niemand.
Ist das, Entschuldigung, so, wenn ich Sie da unterbreche, ist das auch für Sie ein zentraler Punkt? Vielleicht, so wie es Frau Winkelmeier-Becker gesagt hat, der zentrale Punkt, das ungeschützt?
Es ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall akzeptiere, aber ich stelle gleichzeitig die Frage, hat dieser Schutz des ungeborenen Lebens in den letzten 30 Jahren überhaupt funktioniert? Unsere Abtreibungsraten sind keine geringeren als in Ländern mit viel liberaleren Lösungen. Also funktioniert dieses Konzept doch gar nicht. Und deshalb sage ich, um das ungeborene Leben zu schützen, brauchen wir völlig andere Maßnahmen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen eine gute Kinderbetreuung, eine verlässliche Kinderbetreuung. Wir brauchen ordentlich bezahlte Jobs für Frauen, aber keine Strafandrohung. Das ist die Debatte, die wir führen.
Frau Busch, ich will Sie auch noch in die Runde nehmen. Sie sind zum Glück wieder in der Leitung. Hat der Schutz des ungeschützten Lebens in den letzten Jahren funktioniert?
Naja, man kann es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das eine ist, dass wenn man auf die Abbruchraten schaut, dass die Abbruchraten pro 10.000, also das misst ja den die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche pro 10.000 Frauen der Altersgruppe der reproduktiven Frauen, zwar immer irgendwie schwanken, aber sich weitgehend im ähnlichen Bereich bewegen. Das heißt,
also es gibt da keine Entwicklung?
Nun kann man die Lesart, keine nennenswerte Entwicklung, nun kann man die Lesart sozusagen aufmachen, dass diese Maßnahmen, die gesetzlich getroffen worden sind, nicht ausreichend sind und man härtere braucht, dann ist man bei der AfD. Man kann zu der Lesart übergehen, dass man sagt, diese Maßnahmen sind nicht angemessen. Man nähert sich dieser Problematik nicht, indem man sich ihr über juristische und moralische Sanktionierung nähert, sondern man nähert sich dem, indem man entsprechende Rahmenbedingungen für das Leben von Frauen und Familien schafft. Und man kann sich letztendlich dem, und das ist aus meiner Perspektive ein sehr zentraler Argumentationspunkt, nähern, indem man vielleicht auch generell überlegt, ob es angemessen ist, einen abstrakt juristischen Wertekonflikt, den das Bundesverfassungsgericht 1975 und 1973 so definiert hat, wie es ihn definiert hat, als in Stein gemeißelt verstehen will, oder ob man, wie andere Länder weltweit, viele andere Länder weltweit zunehmend dazu übergehen will, die Rechte der Frau auf Selbstbestimmung höher zu werten und entsprechend denen adäquat Rechnung zu tragen. Bisher ist es ganz klar so, dass der Schutz des ungeborenen Lebens prioritär gesetzt ist vom Bundesverfassungsgericht, weil die Existenz des Embryos sozusagen durch das Begehren der Frau in Frage gestellt ist. Und diese prioritäre Setzung, die muss sozusagen durch einen Paradigmenwechsel, den man an dieser Stelle ins Kalkül fassen muss, durchbrochen werden.
Sie fordern also einen Paradigmenwechsel. Ulrike Busch von der Hochschule Merseburg. Ja, Selbstbestimmung gegen den Schutz des ungeborenen Lebens. Pro und Contra, also ziemlich eindeutig. Wie selten in unseren Kontroverssendungen sind auch die Mails, die uns erreichen. Ich lese mal zwei vor, stellvertretend von Thomas Basler. Nur wirklich frei getroffene Entscheidungen sind gute Entscheidungen. Der Staat sollte endlich beginnen, seinen Bürgerinnen und Bürgerinnen diesbezüglich mehr zuzutrauen. Deshalb legale Abtreibung bis zur 12. Woche als Kassenleistung. Das ist seine Meinung. Demgegenüber steht eine Mail von Elisabeth Richter. Die Würde des Menschen ist laut Grundgesetz unantastbar, also auch die Würde der ungeborenen Kinder. Es ist falsch, dass in Deutschland jedes Jahr 100.000 ungeborene Kinder abgetrieben werden und somit die nächste Generation getötet wird. Unsere Gesellschaft überaltert. Wir brauchen die nächste Generation zuerst als unsere Nachkommen, dann auch als unsere Fachkräfte. Wie gesagt, das sind zwei Meinungen stellvertretend, die sich da gegenüberstehen. Und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Sauer aus der Pfalz. Guten Tag.
Guten Morgen in die Runde.
Können Sie sich in einer dieser beiden Lager einsortieren oder was ist Ihre Frage, Ihr Punkt?
Mein Punkt ist, dass ich mich eher in der ersteren Meinung einsortiere. Mhm. Ich bin mittlerweile 60 Jahre alt, kenne also die Diskussion schon über die Jahre und Jahrzehnte hinweg und bin im Gesamtkontext, in der Gesamtabwägung eigentlich ein großer Fan der für verfassungswidrig erklärt wordenen Fristenlösung. Mhm. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Abtreibung durch Strafrecht am Ende des Tages nicht verhindert werden wird, wenn man denn das ungeborene Leben schützen möchte und will und das für so wichtig ansieht, muss man andere Maßnahmen ergreifen, als es mit Strafe zu sanktionieren. Denn man sieht an den gesellschaftlichen Praktiken ja, dass es nicht wirkt. Selbst in den düstersten Zeiten in der nationalsozialistischen Herrschaft hat es Abtreibung gegeben, obwohl es härteste Strafen dafür gegeben hat. Wenn eine Frau sich außerstande sieht, ein Kind großzuziehen, wird sie immer Mittel und Wege finden, es nicht bekommen zu müssen.
Frau Sauer, vielen Dank für diese Frage. Frau Winkelmeier-Becker, hat Frau Sauer da einen Punkt? Also Abtreibungen werden so oder so stattfinden, wenn der Zwang, und sei das nur subjektiv, bei der Frau eben da ist.
Ich möchte zu der Runde gerade noch mal eine Zahl nachliefern.
Ja.
Und zwar nach den mir vorliegenden Zahlen von Statista ist der Wert oder die Zahl der Abtreibungen pro 1.000 Frauen in Deutschland besonders niedrig. Also im Vergleich zu Frankreich beispielsweise, es wurde schon gesagt, wir haben etwa 100.000 Abtreibungen pro Jahr. In Frankreich sind es mehr als doppelt so viel und auch in anderen europäischen Ländern. Also von daher kann man schon mit Fug und Recht sagen, dass unsere Gesamtkonzeption da doch auch gut wirkt, gerade auch mit Minderjährigen und so weiter.
Also vielen Dank für diese Zahl. Es ist natürlich immer die Frage, ob dann auch wirklich alles erfasst ist. Aber ich würde jetzt gerne noch mal zu dem Punkt kommen, den Frau Sauer gemacht hat.
Ja, kann ich dann gleich mit der zweiten Zahl aber kommen, weil das, weil das dazu passt. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Frauen denn tatsächlich einer strafrechtlichen Sanktion unterliegen oder einem Verfahren unterliegen, das ist in schöner Regelmäßigkeit die Zahl null. Ja, also von daher kann man auch nicht von der Kriminalisierung sprechen. Und das ist genau der Gedanke des Bundesverfassungsgerichts, der gesagt hat, wir wollen hier nicht mit dem Strafrecht kommen. Und Gesetzgeber, das musst du auch nicht. Ja, du kannst dir in der ersten, im ersten Trimenon ein anderes Schutzkonzept aufbauen mit der Beratung. Und dann die selbstverantwortliche Entscheidung der Frau eben akzeptieren. Das ist sehr nah an der Fristenlösung und es ist eben nicht das übergriffige, die übergriffige Abhängigkeit von der Zustimmung eines anderen. Vorhin wurde geschildert, wie es in der DDR war, da musste dann der Gynäkologe aber irgendwie sein Plazett geben. Nein, all das nicht. Es ist klar, dass die Frau alleine entscheidet und das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Das muss auch so sein. Mhm. Der Schutz durch eine Beratung, die nochmal andere Dinge aufzeigt, andere Wege aufzeigt, eine Wartefrist von 3 Tagen, um vor Übereilung zu schützen und dann der Zugang zum medizinisch einwandfreien Abbruch, finde ich, ist da ein guter Kompromiss, der eben ein bisschen auch noch das Schutzkonzept zugunsten des Ungeborenen berücksichtigt und umsetzt.
Mhm. Dann ganz kurze Nachfrage, wenn Sie sagen, der Fall der Kriminalisierung, der Strafe, das ist gleich null. Kann man dem dann nicht einfach Rechnung tragen und das sozusagen auch juristisch genauso in diese Richtung gestalten? Wenn es eh null ist.
Da komme ich nochmal zurück auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben hier eben ein Rechtsgut auf Seiten des Kindes. Das stellt ja auch die Kommission nicht in Frage. Das will ich auch mal positiv anmerken an der Stelle. Sondern wir haben hier zwei Rechtsgüter und das eine Rechtsgut wird existenziell betroffen, sprich auch vernichtet, muss man ja sagen. Und das ist Unrecht, wenn es nicht einen Rechtfertigungsgrund gibt. So, jetzt kann man, ist die eine Frage, ob das Lebensrecht oder die Freiheit der Mutter ein Rechtfertigungsgrund wäre. Was aber einer Annahme einer Rechtfertigung auch entgegensteht, ist die Tatsache, dass hier keine staatliche Prüfung erfolgt. Das will ja auch keiner. Und wenn eben, also wie bei der Indikationslösung, wo eine gesundheitliche Gefährdung gegeben ist, das wird dann festgestellt, dann kann man sagen, ist der Abbruch gerechtfertigt und dann eben nicht rechtswidrig. Hier haben wir eine solche Prüfung gerade nicht, sondern es wird der selbstverantworteten Entscheidung der Frau überlassen, wie sie sich entscheidet. Das schließt dann aber auf der rechtlichen Ebene die Annahme einer Rechtfertigung aus. Das ist jetzt eine juristische Argumentation, sehe ich ein. Aber so sieht es das Bundesverfassungsgericht. Und das ist auch meine rechtliche Herangehensweise an der Stelle. Und von daher sehe ich diesen Weg nicht. Ich weiß auch nicht, wie sich die Kommission das vorstellt, wie das geregelt werden soll, ehrlich gesagt.
Das wird die Zukunft dann zeigen. Aber klar, die juristische Dimension ist auch Teil dieser Debatte. Frau Sauer, hat Frau Winkelmeier-Becker da diese Punkte nicht sauber seziert?
Aus Ihrer Sichtweise sicherlich. Und da könnte ich jetzt, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, vieles darauf erwidern, weil ich selber auch Juristin bin. Und sie hat recht. Ich bin 30 Jahre lang Staatsanwältin und habe noch nie ein Verfahren mit dem Vorwurf des Paragraphen 218 geführt. Und auch die älteren Kolleginnen und Kollegen berichten nicht darüber. Lässt aber das große Thema Dunkelfeld mal außen vor.
Das ist der Punkt, das Dunkelfeld. Frau Busch, wenn Sie das hören, als jemand, der auch gerade, Sie haben es ja auch selber schon beschrieben, die Situation in der ehemaligen, einstigen DDR erlebt haben und dann damals den, ich glaube, so haben es viele wahrgenommen, ja, den Rückschritt aus Ihrer Sicht im Zuge der Wiedervereinigung und dieser Neuregelung. Wie schauen Sie mit Ihrer Perspektive auf die Diskussion gerade?
Naja, also das, was auffällt, ist, dass die Argumentationszirkel sozusagen immer wieder aufs Neue sich auflegen. Es gibt kaum wirklich neue Aspekte, wenn von denjenigen, die gegen eine eindeutige, klare Liberalisierung sind, dies begründet wird. Und es gibt eigentlich auch immer wieder ähnliche grundsätzliche Bedenken bei denjenigen, die für eine Liberalisierung sind. Das kann man jetzt endlos so weiterführen. Oder man kann sich dazu bekennen, dass auch vielleicht eine bestimmte Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung ein Indiz ist, dass B ein Indiz ist, wie wirksam eigentlich das Recht ist, was man hat, in Abhängigkeit natürlich von dem Ziel, das man damit verknüpft, und B, dass offensichtlich es schon mal auf deutschem Boden einen Staat gegeben hat, der ein sehr modernes Recht zum Schwangerschaftsabbruch hatte, das durch die Frauen angenommen worden ist, das von den Ärzten sozusagen ausgefüllt worden ist in ihrem Arbeitsalltag und ohne bestimmte Widersprüchlichkeiten und Problematiken, die es immer gibt, damit auch wegdiskutieren zu wollen, aber vom Grundsatz her einen ganz anderen Geist atmet, nämlich sozusagen sich ableitet aus der Anerkennung der Gleichberechtigung der Frau in allen Lebensfragen und das Recht, das prinzipielle Recht der Frau auf eigenständige Entscheidung bis zur 12. Woche, flankiert von einer Kostenübernahme für Verhütung und von der Möglichkeit, nicht Pflicht zur Beratung. Mhm. Und ich denke, all dies sind Aspekte, die sich durchaus bewährt haben und dieser als Rückschritt tatsächlich auch von vielen Frauen und Männern in der DDR erlebte Entwicklung, es gibt Befriedigung, sagen wir mal, bei vielen. Das hören Sie ja auch an den ostdeutschen Stimmen hier im Radio, dass offensichtlich jetzt 30 Jahre danach nochmal innegehalten wird und nachgedacht wird.
Es gab durchaus auch Stimmen, die sich sozusagen für die jetzige Konstellation ausgesprochen haben. Hatten wir ja gerade gehört, beispielsweise auch aus Eisenach. Aber Leni Breymeier, ist das, was ist das Motiv, das Ganze?
Das hat er nicht. Das hat der Herr Geißler nicht. Ne? Also so habe ich ihn nicht verstanden. Also, aber okay, gut.
Gut, gucken wir gleich nochmal drauf. Ansonsten kann man unsere ganze Sendung natürlich auch online noch nachhören. Insofern, diesen Service bieten wir aber immer an. Nichtsdestotrotz wollen wir weitergehen. Leni Breymeier, Frau Busch hat das gesagt, gerade eben in ihrer vorletzten Antwort. Es braucht diesen Paradigmenwechsel. Ist das Kernmotiv einer Reform? Einer möglichen Reform?
Ja, also ich stelle mir einfach die Frage, wenn Frau Winkelmeier-Becker sagt, es gibt sowieso keine Verurteilungen, was soll das Ganze im Strafgesetzbuch? Warum schaffen wir es nicht als Gesellschaft, Regelungen zum Beispiel in einem Schwangerschaftskonfliktgesetz zu finden, und zwar Regelungen, die in die Jetztzeit passen? Es hat sich völkerrechtlich viel verändert. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt den Ländern dieser Welt, den Frauen sicheren Zugang zu medizinisch guten Schwangerschaftsabbrüchen zu ermöglichen. Da sind wir einfach weit davon entfernt. Und ich glaube, wir müssen drüber diskutieren, lassen Sie uns die Langfassungen angucken, aber lassen Sie uns auch im Auge behalten, weil hier auch so getan wird, als hätten wir irgendwie in der 16., 18., 20. Woche irgendwie Menschen mit Gefühlen und Schmerzen und alles im Bauch. Und da sagen uns natürlich auch diese alle, die da Fachleute sind. Ich habe mich da mit Medizinerinnen und Medizinern unterhalten. Die haben mir gesagt, stellen Sie sich so ein Kind im Bauch vor wie ein Haus. Da einmal Keller rein, Dach drauf, Fenster rein, Leitungen werden verlegt, Wasserleitungen und so weiter. Aber scharf gestellt werden diese Wasserleitungen und also in dem Fall die Nervenbahnen, die Gefühlsbahnen, das Schmerzempfinden, frühestens in der 22. Woche. Einigen sagen ab der 24. Woche. Also das muss man schon auch im Auge behalten. Und mir ist es auch wichtig zu betonen, dass wir in Deutschland uns da bei der Debatte auch keinen schlanken Fuß machen können. Wir haben weltweit die Debatte zu Schwangerschaftsabbrüchen, weil wir weltweit auch Antifeministen unterwegs haben, die auch erfolgreich sind. In den USA, in Arizona letzte Woche wurde ein Gesetz wieder auf Leben gelassen, das 160 Jahre alt ist. In Polen haben wir es erlebt. Also das ist eine große Debatte, an der wir uns auch beteiligen haben, und wir haben unsere Hausaufgaben zu machen.
Das klingt plausibel, das klingt logisch, das habe ich eingangs auch gesagt. Aber wenn Sie eingangs Ihre Antwort sagen, es gibt eben keine Strafverfolgung, dann kann man das als Argument natürlich auch so gehend wenden, dass man jetzt dann auch keine Debatte und keine Änderung braucht.
Aber sie gängelt doch die Frauen. Ich meine, wir gängeln doch die Frauen und wir machen die Ärztinnen und Ärzte und die Hilfsorganisation an der Stelle einfach auch mutlos, weil sie immer mit diesem Schatten behaftet sind. Sie machen was Unrechtes. Das ist ja, das schwebt bei uns über allem. Wir haben 30 Jahre nicht über Schwangerschaftsabbrüche geredet in diesem Land. Und es ist dann immer so eine Verschiebung des Diskurses hin zu, irgendwie ist es doch Unrecht. Und das will ich weghaben. Es ist eine medizinische Versorgung der Frauen und sowas gehört nicht in ein Strafgesetzbuch. Das gehört in anderen Gesetzen geregelt.
Mhm. Das ist die Meinung von Leni Breymeier, der frauenpolitischen Sprecherin der SPD-Bundesfraktion. Und dazu passt vielleicht auch die Mail, die uns von Wolfgang Ralfs erreicht hat. Ja, der Paragraph 218 gehört abgeschafft. Die Selbstbestimmung der Frau muss an erster Stelle stehen. Der Paragraph ist nicht mehr zeitgemäß. Die Stellung der Kirche ist hierfür nicht mehr relevant, weil sie in Zukunft in der Minderheit ist. Viele Frauen weichen schon in die Nachbarländer aus, wie Dänemark, Frankreich und Holland. Es gibt aber auch Gegenstimmen, Edgar Reinbold beispielsweise. Es gibt keinen Grund, die jetzige Regelung mit der Straffreiheit nach einer absolvierten Beratung aufzuheben. Und es ist keinesfalls nachvollziehbar, weshalb die bisherige 12-Wochen-Frist jetzt auch noch verlängert werden sollte oder der Paragraph 218 ganz gestrichen werden wollte. Das Bundesverfassungsgericht, wir haben bereits darüber gesprochen, hat zurückliegend an die vorhandenen Grenzen und Bedenken bewusst eingezogen. Wir sprechen gleich drüber. Auch das, was Frau Breymeier gerade angesprochen hat, die Auswirkungen auf die Ärzte, auf das Drumherum und ob unsere Gesellschaft überhaupt in der Lage aktuell ist, diese Debatte zu führen. Das Ganze hier in Kontrovers. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten ab 11.05 Uhr. Willkommen zurück zu Kontrovers, zu unseren letzten 25 Minuten dieser Sendung. Neue Abtreibungsdebatte gehört Paragraph 218 auf den Prüfstand. Zu Gast sind Leni Breymeier, SPD-Bundestagsabgeordnete, frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Ulrike Busch von der Hochschule Merseburg, Professorin einst für Familienplanung. Und Elisabeth Winkelmeier-Becker, CDU-Bundestagsabgeordnete, Vorsitzende im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags. Sie können weiterhin anrufen, 00800-4464-4464, wenn Sie sich beteiligen wollen. Sie können auch eine E-Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp-Nachricht schicken, 0173-5690-322, so diese Nummer. Und beteiligen möchte sich auch mit einer vielleicht anderen Perspektive Dr. Hanna Spalek aus Mannheim von Universitätsklinikum dort. Guten Tag. Ja, ich kann Sie verstehen. Grüße Sie. Wie gucken Sie auf die Debatte, die wir vielleicht gerade hier führen, aber auch grundsätzlich?
Ja, Ärztinnen in der Weiterbildung für Gynäkologie und Geburtshilfe engagieren uns schon länger für die Endstaffel.
Verzeihen Sie, Frau Spalek, wir verstehen Sie leider ganz, ganz schlecht. Wir rufen Sie einfach nochmal neu an und schalten Sie dann dazu. Es gibt mir aber auch an dieser Stelle die Gelegenheit, nochmal eine weitere Perspektive einzubringen, denn uns hat eine Mail einer Hörerin aus Frankfurt am Main erreicht, die ihren Namen nicht genannt haben möchte. Sie schreibt uns: Ich war 1991 schwanger, damals 29 Jahre alt. Mein Entschluss, das Kind nicht zu bekommen, stand sehr schnell fest. Meine Gynäkologin sagte mir bei unserem ersten Gespräch nach Feststellung der Schwangerschaft: Sie müssen das alleine entscheiden. Niemand kann Ihnen das abnehmen. Ich kann Ihnen aus Erfahrung nur sagen, egal was die Politik entscheidet oder verspricht, letztendlich sind Sie ganz alleine für Ihr Kind verantwortlich. Egal, wie viele Versprechungen für Hilfe und Unterstützung Ihnen gemacht werden. Nach Bedenkzeit und weiteren Gesprächen hat mein Entschluss nicht verändert. Heute, also Jahre danach, Jahrzehnte danach, würde ich immer noch sagen, meine Frauenärztin hatte absolut recht. Das Recht auf Selbstbestimmung der Frau muss respektiert werden. Frau Winkelmeier-Becker, was sagt Ihnen diese Perspektive auf die Debatte?
Ja, in dieser Form, wie es die Hörerin geschildert hat, wird ja die eigene Entscheidung der Frau auch respektiert, indem genau deshalb das Strafrecht auch so ausgestaltet ist, dass in diesen 12 Wochen nach Beratung, 3 Tage Wartefrist, das Strafrecht eben gar nicht in Anspruch erhebt, hier eine Sanktion oder einen Schuldvorwurf zu machen. Ich glaube, genau darauf geht ja das Strafrecht ein. Aber bitte setzen Sie Ihren Fall nicht gleich mit allen, sondern wir haben auch ganz viele Frauen, die zum Beispiel auch vom Kindsvater unter Druck gesetzt werden, das Kind nicht zu bekommen.
Ich will das nicht gleichsetzen, das, um das klar zu sagen, das ist jetzt ein Auszug, eine Meinung, die Sie sozusagen als Stück weit Bestätigung lesen. Frau Breimeyer, ja. Lesen Sie das auch als Bestätigung Ihrer Position?
Ja, ich glaube, wir als Politik haben schon Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass man Kinder gerne kriegt und gerne in diese Welt setzt. Das ist schon unser Job. Aber am Ende des Tages bist du allein mit deinem Kind. Und da hat die Hörerin aus meiner Sicht schon recht. Also, aber das können wir so auch nicht hinnehmen und sagen, na, dann ist es halt so. Sondern wir müssen schon gucken, dass wir gute Rahmenbedingungen für Mütter, Kinder, Väter, Familien schaffen und haben.
Frau Busch, zum Abschluss dieses Komplexes. Ist das, was ich gerade da vorgelesen habe, ist das ein ja durchaus realistischer Einblick in eine solche Situation?
Sie meinen jetzt das, was eben...
Was die Hörerin uns geschrieben hat aus Frankfurt.
Ja, also sagen wir mal so, wir wissen das aus der empirischen Sozialforschung, sowohl aus internationalen Studien als nun auch aus der ELSA-Studie, dass die Frauen durchaus in der Lage sind, eine richtige Entscheidung zu treffen, und zwar eine als solch richtige Entscheidung, die sie auch noch Jahre später als richtige Entscheidung bewerten. Und das tun Frauen, wenn sie sich klar entschieden für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Das tun aber natürlich auch Frauen, die sich klar entschieden im Falle einer ungewollten Schwangerschaft für das Austragen der Schwangerschaft entscheiden. Der Dreh- und Angelpunkt ist, dass es eine gute, klare Entscheidung ist, die getroffen werden kann. Und für eine gute, klare Entscheidung muss die Frau vieles in einer solchen komplexen Situation abwägen, und sie tritt selbstverständlich in diesen Abwägungsprozess ein. Die aktuelle Lebenssituation, die Konsequenzen, die Lebenslagen, ihre Lebensvorstellungen, das sind viele, viele Aspekte, die durchaus dazu beitragen, dass man eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht unbedingt die leichteste ist, aber die auch nicht unbedingt die schwerste ist, sondern die davon gekennzeichnet ist, dass viele Frauen, die sich für einen Abbruch entschieden haben, diesen nicht nur als Abschied von etwas, das vielleicht möglich wäre, erleben, sondern auch hochgradig als Chance für anderes, als Chance, erreichte Lebensziele zu bewahren, als Chance, handlungsfähig zu bleiben, als Chance, sich Möglichkeiten für ihr Leben, für ihre Erfüllung ihrer Lebensziele im nicht egoistischen Sinne, will ich betonen, sondern im originären Sinne für sich und ihre vielleicht schon existierenden Familien offen zu halten und eigene Lebenspläne zu verwirklichen. Ich denke, das sind verantwortliche, positive Entscheidungen, die hier getroffen werden, und ein Narrativ, das linear Schwangerschaftsabbruch als Übel bedient und das Austragen als etwas Positives, wird dem nicht gerecht und setzt letztendlich moralischen Druck. Also da kann ich Frau Winkelmeier-Becker nicht zustimmen, wenn sie meint, dass das nicht so wäre.
Darauf kommen wir gleich noch zu gucken. Ich wollte Sie jetzt auch nicht unter Druck setzen, aber wir haben noch mal versucht, Hanna Spalleck zu erreichen. Sie ist leider im Zug. Manchmal liegt man die Sendung, wie sie ist. Aber Frau Spalleck, können Sie uns hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Super.
Vielen Dank.
Wir hören
für
Sie auch gut.
Zeit zu reden. Okay, super. Also genau, ich bin Ärztin und engagiere mich schon lange für die Entstigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, da ich auch meine beste Freundin in Ecuador lebt, einem Land zum Beispiel, wo Schwangerschaftsabbrüche nicht legal sind, nicht möglich sind, und sie hat schon illegal abgetrieben, und das hautnah zu erleben, wie es ist, wenn eine Person sich aus einer persönlichen reflektierten Entscheidung gegen eine Schwangerschaft entscheidet, die nicht austragen möchte, und dann zu Hause gefährlich abtreiben muss, das hat mich sehr geprägt. Und daher finde ich, dass ich glaube, dass die Mehrheit der Frauen weiß, was es bedeutet, was aus einem Embryo werden kann, und dass sie in der Lage ist, eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Und die WHO sagt ganz klar, dass Zugangshürden zum Schwangerschaftsabbruch sichere Schwangerschaftsabbrüche verhindern. Es wird immer Schwangerschaftsabbrüche geben. Die Frage ist nur, ob sie sicher oder unsicher geschehen. Und das ist mir als Ärztin ganz wichtig. Und ich teile nicht immer die Ansichten meiner Patientinnen, aber ich möchte, dass es ihnen gut geht, dass sie gut versorgt sind. Und Schwangerschaftsabbrüche gehören zum Leben einer Frau dazu, zum Leben einer Person mit Uterus. Und wir in Deutschland, wir haben eine gute medizinische Versorgung. Wie kann es sein, dass wir in diesem Bereich Frauen diskriminieren und stigmatisieren und keine gute Versorgung gewährleisten?
Mhm. Vielen Dank, Frau Spalleck, für diesen Punkt. Frau Winkelmeier-Becker, ist das, was Frau Spalleck da sagt, Abtreibungen wird es immer geben, es geht um Empathie, es geht um Nahbarkeit. Ist das im Grunde genommen, sehen Sie das in Ihrer Position, die ja durchaus sozusagen sich für den aktuellen Status quo ausspricht, aber Sie sehen das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, trotzdem aktuell gewährleistet?
Ich sehe das gewährleistet, ja, und ich sehe auch den Zugang zum medizinisch sicheren Abbruch gewährleistet. Da kann ich die Kollegin Reimeyer, die das gerade in Frage gestellt hat, nicht so ganz verstehen. 100.000 Frauen pro Jahr schaffen das ohne jedes strafrechtliche Risiko. Die Ärzte unterliegen überhaupt keinem strafrechtlichen Risiko, weil die Bedingungen so klar und so einfach auch einzuhalten sind, nämlich mit der Beratung plus der 3 Tage Wartefrist. Und dann ist jeder außerhalb eines strafrechtlichen Risikos. Und so dafür stehe ich ja auch. Ich will auch nicht in die andere Richtung. Mhm. Und wenn wir die Diskussion, diese polarisierte Diskussion, die ja jetzt auch schon angesprochen wurde, in anderen Ländern sehen, da würde ich mir immer wünschen, schaut euch doch mal unsere Lösung an. Wäre das nicht auch ein Weg in den USA, in Polen oder in anderen Ländern, wo wir diese Auseinandersetzung haben, sich auf diesen Kompromiss einzulassen, zu schauen, auch in den Rahmenbedingungen und so weiter, was Leni Breimeyer geschildert hat, da haben wir überhaupt keinen Dissens. Wie können wir es schaffen, dass Frauen nicht in diese Situation gehören? Prävention, auch Zugang zu Verhütungsmitteln, aus meiner Sicht ganz wichtig. Da an dem Punkt bin ich auch einverstanden mit dem Vorschlag der Kommission, den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln selbstverständlich zu machen und auszuweiten. Dann Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man sich auch guten Gewissens für ein Kind entscheiden kann und für die trotzdem ungewollten Schwangerschaften, wo die Frau sich anders entscheidet, den Weg so zu bahnen, wie er nach unserer geltenden Rechtslage besteht. Das wäre so meine Vorstellung.
Jetzt wollte ich gerade noch Frau Spalleck fragen, wie sie darauf reagiert, aber der Zug ist wohl ins nächste Funkloch gefahren. Deswegen können wir das an der Stelle nicht machen. Dennoch vielen Dank, Frau Winkelmeier-Becker. Und sie hat uns damit im Grunde genommen ja schon auch zum nächsten Punkt gebracht, den ich ja auch vor den Nachrichten angekündigt hatte. Frau Breimeyer, wir haben Friedrich Merz, der warnt vor einem gesellschaftlichen Großkonflikt in dieses Land. Wir haben jetzt über eine Stunde darüber gesprochen, wie die Situation ist, dass Abtreibungen natürlich möglich sind und dass sie auch straffrei sind. Es bisher keinerlei Strafverfolgung diesbezüglich gibt. Wie groß ist Ihr Respekt vor der Situation im Land, eine solche Debatte nun zu führen?
Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir die letzten 30 Jahre überhaupt nicht über Abtreibungen gesprochen haben. Gar nicht.
Wer ist wir?
Wir, die Gesellschaft. Ich, meine Generation. Wir haben Bundesverfassungsgerichtsurteil und den folgenden Kompromiss im Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen, in die Schublade rein, Schlüssel weggeschmissen. Und um uns herum haben sich dann die Dinge verändert. Die Situation ist, dass wir in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren auch politische Ärztinnen und Ärzte gehabt haben, die gesagt haben, ja, ich treibe ab, ja, ich mache das. Man kann ja keinen Arzt zwingen, man will das auch nicht. Aber das Ergebnis ist, dass jetzt ein Arzt, eine Ärztin nach der nächsten in Ruhestand geht und die Versorgungslage wirklich erbärmlich ist. Also suchen Sie mal in Bayern oder Baden-Württemberg einen Arzt oder eine Ärztin, die abtreibt. Das ist wirklich schwierig. Und versetzen Sie sich in die Lage der Frau, die in der 6., 7., 8. Woche schnallt, merkt, dass sie schwanger ist, dann erstmal die Beratung braucht, dann die Wartezeit und dann den Arzt. Da reißen sie lässig diese 12-Wochen-Frist. Das ist ein Problem, das wir haben mit unserem Recht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, weil sich die Welt auch fortentwickelt hat, dass wir diese Debatte miteinander führen. Und ich freue mich, wenn wir das auf möglichst viele Fakten stützen können. Insofern bin ich der Kommission Reproduktive Selbstbestimmung sehr dankbar, auch sehr dankbar für den langen Bericht, den Sie vorgelegt haben. Und ich rate einfach allen, den jetzt auch mal intensiv durchzuarbeiten. Wir in der SPD-Bundestagsfraktion werden das jetzt machen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir uns dann vor der Sommerpause noch positionieren wollen. Aber die Debatte müssen wir zusammenführen. Und ja, die wird sehr emotional geführt, oftmals und eben nicht aus der Sicht der Frau, die sagt, ich bin eine selbstbestimmte Persönlichkeit und ich bin in der Lage, meine Entscheidung zu treffen. Und ja, und ich möchte gerne, wenn ich es brauche, auch eine Beratung in Anspruch nehmen können, aber ich möchte nicht dazu gezwungen werden und ich möchte auch nicht gegängelt werden mit Wartezeiten. Ich glaube, das ist das, über was wir auch reden müssen. Also die Debatte ist schon da, wir werden sie nicht wegkriegen. Auch die Sendung ist ein Teil der Debatte und ich halte es für wichtig.
Ein durchaus offenes Fehlereingeständnis von Leni Breymeier an diesem Punkt. Frau Winkelmeier-Becker, ich werde Sie gleich auch noch fragen, aber weil Frau Breymeier das jetzt angesprochen hat, muss ich Frau Busch kurz dazwischen schieben sozusagen. Frau Breymeier hat die ja durchaus schlechte Versorgungslage angesprochen. Es gab kürzlich eine Studie, die Ergebnisse wurden bekannt, die ELSA-Studie, in Auftrag gegeben noch von der alten Bundesregierung, von Jens Spahn damals als Bundesgesundheitsminister. Wie ist das? Ihre alte Hochschule war daran ja auch beteiligt an dieser Studie. Wie ist die Versorgungslage in Deutschland?
Also die Versorgungslage ist sehr heterogen. Also das ist erstmal so eine schöne weise Antwort. Ne? Das heißt, es gibt
heterogen klingt doch so harmlos. Ja.
Ja, ne? Das heißt, es gibt Regionen, in denen eine gute Versorgung tatsächlich auch existiert, in denen es viele Anbieter gibt und in denen auch die Anbieter nicht nur zwischen 0 und 10 Schwangerschaftsabbrüchen pro Jahr durchführen, sondern für Frauen, die sich an sie wenden, da sind. Dennoch zeigt eben diese Untersuchung auch sehr klar in ihrer vergleichenden Analyse zwischen den Regionen, dass es große Unterschiede in der Versorgungsdichte gibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, an denen man das festmachen kann. Wenn man zum Beispiel mal schaut, wie viele Frauen im reproduktiven Alter gibt es und man zählt die Anzahl der Meldestellen, dann ist das Ergebnis, dass es in Bayern, fünfmal mehr Frauen pro Meldestelle versorgt werden müssen als in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also eine was für eine viel geringere Versorgungsdichte spricht. Oder dass es, ich greife jetzt auch nochmal der Einfachheit halber, weil der Süden und Südwesten stechen da auch wirklich heraus, Bayern heraus, es tatsächlich auch hier den Befund gibt, dass wenige Meldestellen sehr viele Schwangerschaftsabbrüche durchführen und es daneben Meldestellen gibt, die keine bis wenige Schwangerschaftsabbrüche durchführen, was in der Konsequenz, wenn ein Münchner Arzt fast 50% aller bayerischen Schwangerschaftsabbrüche durchführt, um das jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, für eine große Störungsempfindlichkeit der Versorgung in der entsprechenden Region spricht, wenn diese Person aus den verschiedensten Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Also eine störungsempfindliche Versorgungslage, die haben wir nicht nur in München, sondern also generell
ganz,
in
ganz kurz, Frau Busch, mit einer Bitte um eine knappe Antwort, weil wir auch noch Hörerinnen und Hörer warten haben. Ja. Würde eine neue Gesetzeslage daran etwas ändern?
Na, vielleicht würde sie das nicht sofort tun. Ne? Das sind ja Prozesse. Aber die Untersuchung, die ELSA-Studie hat auch gezeigt, dass es durchaus zahlreiche Ärztinnen und Ärzte gibt, die sagen, dass sie bei einer Verbesserung von Rahmenbedingungen bereit wären, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen.
Vielen Dank, Ulrike Busch von der Hochschule Merseburg. Frau Winkelmeier-Becker, ich habe Sie nicht vergessen, aber wir haben gerade noch eine letzte Hörerin eben aus dem Raum Lübeck in die Leitung bekommen. Frau Becker, guten Tag.
Ja, guten Tag in die Runde.
Was ist Ihre Frage oder vielleicht auch Ihre Meinung, Ihr Punkt?
Ich habe weniger eine Frage, sondern eher eine Ansicht zu dem Thema. Ich gehöre der 68er Generation an und verfolge das ja auch schon über sehr, sehr viele Jahre und erlebe immer wieder, wie Frauen, die in Not sind oder einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, stigmatisiert werden und auch sehr schwer wirklich eine neutrale Beratung zu bekommen. Und deshalb finde ich, dass das ganz notwendig ist, dass da gesetzlich irgendetwas angepasst werden sollte. Mhm. Zumal ich ja auch nicht verstehe, dass die Verantwortung allein bei den Frauen liegt, was Schwangerschaftsverhütung angeht und was auch dann die Bestimmung über ihren eigenen Körper angeht, sich die Männer da vollkommen rausstehlen können, auch was die Versorgung eines neuen Lebens angeht, die viele, sehr, sehr viele Frauen alleine dastehen und auch die Kirchen da überhaupt gar nicht wirklich beteiligt sind oder sich in Verantwortung sehen. Und deshalb finde ich, dass da ganz dringend etwas notwendig ist, dass das verändert wird.
Frau Becker, vielen Dank für diesen Punkt, den wir aufgenommen haben, den wir auch teilweise schon debattiert haben. Frau Winkelmeier-Becker, ich möchte jetzt aber doch nochmal, wie angekündigt, auf das Meinungsklima, den Diskursraum Deutschland hierzulande sozusagen zu sprechen kommen. Denn Ihr Parteichef ist es ja, Friedrich Merz, der vor einem weiteren gesellschaftlichen Großkonflikt gewarnt hat. Und Sie als Partei, als Fraktion haben ja, glaube ich, auch schon, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch bin, angekündigt, dass Sie gegebenenfalls dagegen auch klagen würden. Wie verantwortungsvoll ist das, in einer solchen Debatte direkt dieses schwere Geschütz rauszuholen?
Also das muss man in der Tat sich anschauen, wenn denn ein Gesetzesvorschlag da ist und einer, der dann auch noch tatsächlich verabschiedet worden ist, erst dann stellt sich diese Frage, würde ich mal sagen. Aber natürlich hat es starke verfassungsrechtliche Implikationen. Also soweit kann ich es schon sagen, aber das ist noch eine offene Frage. Ich möchte aber noch mal zur Frage der Versorgung Stellung nehmen zum einen, denke ich, sollten wir die Versorgungslage nicht schlecht reden. Und die Zahlen, was sich hinter einer Meldestelle verbirgt und so weiter, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Nach meinen Informationen ist es von jedem Ort in der Bundesrepublik her möglich, an einem Tag die Fahrt zu absolvieren, den Eingriff machen zu lassen und wieder zurückzukommen. Also jetzt kann man sagen, das reicht nicht, wie auch immer. Für mich ist auch klar, dass es eine gute Versorgungslage geben muss. Der Schutz des Kindes, der spielt sich nicht ab über eine knappe Versorgungslage, sondern der Schutz des Kindes spielt sich ab in der Beratung, die eben Alternativen aufzeigt. Wenn sich die Frau dann entscheidet, ich will trotzdem den Abbruch, dann ist auch meine feste Meinung, muss sie den Zugang haben zur medizinisch guten Versorgung. Also an der Stelle ist das ganz klar. Ich denke nur, dass die Frage, ob Ärzte sich dazu bereit erklären und das machen wollen, ja oder nein, sich nicht daran messen lässt, ob wir das Strafrecht ändern. Denn Stand heute ist das Strafrecht so, dass es überhaupt kein Risiko gibt für Ärzte, die das machen. Meine Auffassung ist eher, dass die Ärzte einfach sehen, was sie tun und das nicht gerne machen. Und sich deshalb dann sagen, nein, ich möchte lieber kurativ tätig sein, ich möchte Schwangerschaften betreuen, ich möchte nicht diesen Schritt machen. Und dann kann man die Ärzte auch nicht zu etwas anderem zwingen. Ich glaube, dass da eher die Ursachen
dafür sind. Aber Frau Winkelmeier-Becker, vielen Dank für die Stellungnahme sozusagen hinsichtlich der Versorgungslage. Meine Frage ging aber natürlich auch ein Stück weit in die andere Richtung. Ich stelle sie jetzt nochmal. Was sagt das über unser Land aus, wenn Ihr Parteichef sagt, dass man ein solches Thema, was wir jetzt fast anderthalb Stunden debattiert haben, wo es viele Stimmen gab, wo es Debattenbedarf gibt, wenn der sagt, man darf ein solches Thema im Grunde genommen nicht anfassen, weil es einen gesellschaftlichen Großkonflikt in dieses Land hineinträgt?
Aus meiner Sicht haben wir einen guten Kompromiss. Und wenn wir ihn in Frage stellen, dann riskieren wir eine polarisierende Diskussion, wie wir sie in anderen Ländern erleben. Und das trägt auch zur Lösung der Probleme, die die Kolleginnen hier auch in der Schalte schildern, gewiss nicht bei. Und deshalb einfach das Plädoyer für das Festhalten an einem Kompromiss, der beide Seiten sieht, die Selbstbestimmung der Frau, aber eben auch das Lebensrecht und den Schutz des Kindes und der in der Praxis funktioniert, wie wir gerade ja auch von der Staatsanwältin gehört haben, weil er eben in der Praxis ohne strafrechtliche Sanktionen auskommt.
Sagt Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Wir haben noch eine Mail bekommen von Roland Seidel. Wir sind in unserem Gemeinwesen darin übereingekommen, dass menschliches Leben grundsätzlich nicht getötet werden darf. Durch ein starkes Recht soll das Recht der Schwachen und Schwächsten geschützt werden. Die bisherige Regelung des 218 mit der Straffreiheit nach vorgeschriebener Beratung ist wenigstens eine kleine Bremse für eine unreflektierte und zu unkompliziert mögliche Abtreibung. Frau Breimeier, wie groß ist Ihr Respekt vor der jetzigen Lage, vor diesem Kompromiss, den es hier gibt?
Also ich möchte dem Herrn gerne sagen, dass keine Frau, keine, eine unreflektierte Entscheidung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche trifft. Wir haben weltweit, sind über die Hälfte der Schwangerschaftsabbrüche unter elendigen und unsicheren medizinischen Verhältnissen. Und auch der Arzt oder die Ärztin, die sagt, ich möchte nicht abtreiben, so wie es Frau Winkelmeier-Becker eben geschildert hat, kann in die Verlegenheit kommen, womöglich auch ein Kind abtreiben zu müssen, weil sonst das Leben der Mutter gefährdet ist. Das heißt, die Technik müssen alle mal alle beherrschen und sollte deshalb auch Teil der medizinischen Aus- und Fortbildung sein. Und ich rede die Versorgungslage nicht schlecht. Die Versorgungslage ist schlecht. Und wenn wir da nicht was tun, dann ist auch dieser eine Münchner Arzt in wenigen Jahren in Rente und dann haben wir es eben. Insofern freue ich mich drauf, wenn wir eine gute, eine sachliche Debatte führen können und wenn wir am Ende zu guten Entscheidungen kommen im Sinne der Frauen und im Sinne unserer Gesellschaft, zu der die Kinder allemal gehören.
Sagt Leni Breimeier von der SPD zum Abschluss unserer Kontroverssendung. Ich danke auch noch Ulrike Busch von der Hochschule Merseburg und Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU für die Teilnahme. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen noch einen guten Tag.